Mittwochabend, Zeit für unseren Wochendurchblick heute mit diesen Themen und Gästen.
Wir wollen von Verboten mehr zu Geboten gehen.
Das ist wirklich ein fatales Signal.
Großer Streit um den Thüringer Alleingang bei den Corona-Maßnahmen. Ist Bodo Ramelows Weg im Kampf gegen die Pandemie richtig? Oder braucht es weiter strikte Verbote, damit die Schutzmaßnahmen eingehalten werden? Familienbonus, Kaufprämien für Autos, Konsumgutscheine. Wie kann die deutsche Wirtschaft wieder angekurbelt werden? Dazu im Studio der Kandidat für den CDU-Vorsitz Friedrich Merz. Die Corona-Krise verschärft die ohnehin katastrophalen Zustände in den griechischen Flüchtlingslagern. Hat Europa die Menschen dort vergessen? Zu Gast die Schauspielerin Katja Riemann, die sich seit Jahren für geflüchtete Menschen engagiert. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Fernsehmoderator Reinhold Beckmann, die Wissenschaftsredakteurin der Süddeutschen Zeitung Christina Berndt und der Journalist Hans-Ulrich Jörges.
Guten Abend und schön, dass Sie heute bei uns sind. Ein bisschen später und das, lieber Herr Beckmann, weil auch im Ersten der Fußball ja wieder rollt. Die Bundesliga hat angefangen. Sie sind nicht nur Kommentator, Sie sind ja auch Fan. Mögen Sie das, diese Geisterspiele? Fehlt Ihnen da was?
Ich habe mich zwischenzeitlich dran gewöhnt und auch gestern Abend festgestellt, dass ein Fußballspiel auch ohne Zuschauer ganz schön sein kann. Und wissen wir, es gibt auch den ersten deutschen Geistermeister, nämlich Bayern München. Durch diesen Erfolg ist quasi durch. Mhm. Natürlich fehlt mir was. Ich freue mich wahnsinnig auf das erste Spiel mitzuschauen. Aber man muss einfach der DFL zugestehen, dass sie das konzeptionell sehr gut gemacht haben. Das Hygienekonzept war überzeugend. Sie haben richtig gute Lobbyarbeit gemacht in der Politik. Und bisher hat die Bundesliga es nicht verbockt. Mhm. Vielleicht liegt es auch daran, dass Hertha BSC gleich zu Beginn ein Fettnäpfchen geöffnet hat mit Salomon Kalou.
Mit
diesem fürchterlichen Video.
Wo er hinten, für die, die es nicht gesehen haben, wo er quasi nochmal in die Mannschaftsräume geht, wo er abschlägt, wo er in die Testräume...
Zum Mannschaftsarzt, zu den Testräumen ging, da alle nochmal gemerkt haben, ey, so geht's nicht. Entweder ziehen wir das jetzt ganz diszipliniert durch, dann kann es erfolgreich werden. Und bisher hat die Bundesliga es nicht verbockt. Es ist und bleibt aber ein Spiel auf Bewährung. Und ich finde, die Bundesliga muss jetzt das auch belegen. Das ist ein unglaubliches Privileg gegenüber allen anderen, die jetzt noch nicht mit ihrer Arbeit wieder beginnen können.
Aber es könnte Vorbild sein, meinen Sie, für andere gesellschaftliche Bereiche, wenn man ein gutes Konzept vorlegt und eine ordentliche Lobby hat dann?
Das mit der Lobby, wie gesagt, haben die gut gemacht in Frankfurt. Der DFB ist da nicht so gut drauf. Der hat große Schwierigkeiten, die dritte Liga ans Laufen zu kriegen, was ja jetzt am Wochenende geschehen soll. Und ist da längst nicht so gut aufgestellt, wie die DFL es gemacht hat. Aber nochmal, es ist ein Privileg und es darf die Bundesliga nicht kaputt gehen.
Frau Berndt, Sie waren am Anfang skeptisch. Jetzt kann man ja auch sagen, das ist doch ein Signal für das, was für uns irgendwann mal selbstverständlich werden muss. Nämlich Leben trotz oder eben mit Corona. Wie beurteilen Sie das als Signal? Ist das richtig, dass man sich so an ein bisschen Normalität gewöhnt?
Ich finde es traurig, dass das beim Fußball jetzt ausgerechnet so ein großes Beispiel geworden ist, muss ich sagen. Also ich teile da überhaupt nicht Ihre Einschätzung. Ich finde, dass wir eigentlich in anderen Bereichen mehr Lockerung bräuchten. Aber unabhängig davon ist natürlich das die Zukunft, dass einzelne Bereiche der Gesellschaft sich solche vernünftigen Konzepte überlegen, sich dann auch bitte schön daran halten. Ob das jetzt beim Fußball unbedingt alles so gut läuft, da bin ich skeptisch. Und ich habe auch den Eindruck, solange die Kamera drauf fällt, ja, sieht das alles ganz ordentlich aus, aber selbst dann
wird der Test gemacht
in großem Maße, ja, ja auch nicht
Frau
mehr
Bernd, für anderthalb Meter Abstand großen Maße gemacht. Nochmal, ich kann jedes Misstrauen verstehen von anderer Seite und zu sagen, ey, warum die Privilegierten, warum die reichen Fußballer, kann ich absolut verstehen. Dann ist es nur durchgesetzt worden, es geht es darum, das nicht kaputt gehen zu lassen, also das nicht zu verbocken. Und das muss die Bundesliga jetzt garantieren, das muss sie hinkriegen.
Aber die Frage ist ja, Frau Berndt, es steht ja für eine gewisse Phase, in der wir jetzt sind, nämlich Lockerungen, die wird überall diskutiert und es gibt dann immer solche Momente, wo jemand vorprescht, wie eben jetzt für diese Woche Bodo Ramelow, der gesagt hat, eigentlich möchte er sehr viel weitergehen. Was ist das denn für Sie für ein Signal? Haben Sie das begrüßt?
Das fand ich wirklich ein erschreckendes Signal. Also, warum? Dass man jetzt so weit gehen muss. Wir ringen an so vielen Orten und wir ringen um die Kinder und wir ringen um die Bildung und ja, das ist wirklich ja ein ständiges Ringen und wir versuchen einen Weg zu gehen, der vernünftig ist und dass man nun in diese Situation hinein sagt, na, jetzt wollen wir mal auf Eigenverantwortung setzen. Plötzlich, das ist ja ein Zeichen eigentlich für alle Menschen in dieser Republik, dass man viel mehr drüber nachdenken kann, ob das jetzt noch für einen selber sinnvoll ist. Und verbunden noch mit dem Hinweis, jeder soll jetzt für sich selber Verantwortung tragen. Aber das ist es ja nicht. Es geht ja beim Abstandhalten und Maskentragen nicht darum, dass ich für mich selber Verantwortung trage, sondern dass ich Verantwortung für andere übernehme und deren Ansteckung vermeide.
Herr Jörges, sind Sie auch der Meinung, wie es Markus Söder ausgedrückt hat, das sei ein fatales Signal, was Bodo Ramelow da abgeschickt hat?
Nein, das ist meiner Ansicht nach das richtige Signal. Ich glaube, dass Bodo Ramelow, ich hoffe, dass er dazu steht und das in seinem Kabinett auch zum Durchbruch bringen kann, dass Bodo Ramelow den Weg weist in die dritte Phase, jetzt in die dritte und letzte Phase der Corona-Bekämpfung. Weil wir haben im Moment noch ungefähr 8.200 Infizierte in ganz Deutschland. Das ist ein Drittel der Einwohner von Bad Oldesloe, ein Drittel. Das ist, wenn wir es auf die Gesamtbevölkerung von 83 Millionen beziehen, sind das 0,01%, ja, sind infiziert. Dafür aber werden 100% der Deutschen unter Wegnahme eines Teils ihrer Freiheiten zu allen möglichen Dingen verpflichtet, die gar nicht mehr notwendig sind. Das verteilt sich dann auch noch regional unglaublich unterschiedlich. Also in Mecklenburg-Vorpommern gibt es inzwischen weniger als 30 Infizierte. In Sachsen-Anhalt gibt es 55. In Thüringen gibt es ungefähr 150. Mhm. In Bayern gibt es aber knapp 2000. In den beiden anderen großen Ländern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, gibt es auch sehr viel mehr. Das heißt, wir haben eine völlig auseinanderfallende Situation. Die kann man auch nicht mehr bundeseinheitlich steuern. Das geht einfach nicht. Sondern da ist der Föderalismus wirklich angezeigt und richtig. Da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und eigentlich könnten die mit ihren einigen 20 Infizierten in MacPom schon längst viel weiter sein. Mhm. Ramelow hat jetzt, so verstehe ich ihn jedenfalls, den Weg gewählt zu sagen, wir geben die Verantwortung für die Steuerung der weiteren Prozesse vom Föderalismus an den Regionalismus über. Das heißt, die Gesundheitsämter in den Landkreisen und in den Städten sind jetzt verantwortlich, das zu steuern. Die kriegen eine bestimmte Schwelle vorgegeben, ab der sie reagieren müssen, falls dort mehr Infizierungen vorkommen. Aber die großen Städte in Thüringen, Erfurt, Jena, Weimar, Eisenach, sind seit langer Zeit ohne Neuinfektionen. Wie begründet man denn, dass die Leute dort weiter mit Maske einkaufen müssen? Das sind ja keine Kleinigkeiten. Es sind Eingriffe in die Grundrechte nach der Verfassung. Und ich glaube, dass die Eingriffe auf dieser Basis nicht mehr gerechtfertigt sind, jedenfalls nicht in dieser Breite. Und ich glaube, dass wenn Thüringen den Weg geht, den Ramelow vorgezeichnet hat, dann werden andere Länder folgen. Ich habe auch Herrn Kretschmann Kretschmann so verstanden, dass er sagte, das ist jetzt eine Frage der Länder und der Landkreise. Interessanterweise, er denkt oft mal in die gleiche Richtung.
Ich möchte trotzdem noch mal auf den, weil Bodo Ramelow begründet das ja tatsächlich, Sie haben das Wort schon genannt, mit Eigenverantwortung. Also er sagt, ja, die Regionen sind verantwortlich, aber jeder ist für sich auch verantwortlich. Das ist ja ein grundsätzliches Argument. Und er begründet das unter anderem auch mit einem Vergleich, den ich Ihnen gerne noch mal vorspielen möchte, der mit der Krankheit AIDS.
Sich zu schützen ist eine hochpersönliche Aufgabe. Und um wirklich mal eine ganz andere schlimme Erkrankung zu nehmen, vor HIV schützen kann man auch nur sich selbst und ganz persönlich. Da helfen weder Verbote noch Verordnungen noch andere Dinge. Und so muss es mit SARS-CoV-2 auch sein.
Frau Berndt, Sie sind Journalistin, aber eben auch Immunologin und Sie haben eine Doktorarbeit über HIV, über AIDS geschrieben. Hat er da recht mit einem gewissen Punkt?
Nein, da ist er völlig auf dem falschen Dampfer aus meiner Sicht. Denn vor AIDS kann ich mich größtenteils selber schützen, wenn ich nicht das große Pech habe, eine Bluttransfusion oder so etwas nun zufällig zu bekommen, die eventuell verseucht ist. Risiko ist klein, Anmerkung. Aber vor SARS-CoV-2 kann ich mich eben nicht unbedingt selbst schützen, sondern auch dieses Maskentragen etc., sich aufhalten in Räumen, in Supermärkten, in Restaurants. Das sind einfach Dinge, wo das Virus auf mich zukommt. Also bei SARS-CoV-2 geht es darum, die anderen zu schützen. Und das ist der große Unterschied. Von daher sehe ich nicht, dass man hier den Menschen so viel Eigenverantwortung überlassen kann.
Aber bei den Zahlen, die Herr Jörges gerade genannt hat?
Aber ich finde, dass Sie, ich teile ja völlig Ihre Ansicht, dass Sie sagen, wir haben regional so große Unterschiede und meine Güte, Güte in solchen Regionen, wo so wenig Virus ist. Aber man muss natürlich bedenken, es fing auch mal mit einem Patienten an. Ja, dieses Virus schlägt halt dann wieder zu, wenn wir nicht ordentlich aufpassen.
Ja, Frau Bern, das Virus schlägt
sich dann einfach grandios.
Nicht nur zu, es legt ja auch Kapriolen hin, die wir nicht verstehen. Können Sie mir erklären, was in Frankfurt in der Baptistengemeinde passiert ist? Können Sie mir erklären, was nicht weit von Ihrem Heimatort Emden in Leer passiert ist?
In dem Restaurant, wo übrigens mittlerweile fast 100 Menschen infiziert sind und die naheliegende Werft davon betroffen ist, weil da einfach ganz viele in Quarantäne sind.
Was ist da passiert? Wie ist das möglich?
Da wurde natürlich auch da verstoßen gegen die Auflagen. Ne? So nach allem, was man weiß, hat man sich ja auch nicht gehalten an die Regeln, die Herr Ramelow jetzt lockern will, sondern da haben sich Menschen umarmt, da gab es Händeschütteln, da gab es nicht die Abstände, die es geben sollte. So viel kann man, soweit ich das jetzt weiß, festhalten. Das ist das eine. Und dann muss man bedenken, dass Kirchen wirklich nochmal auch ein besonderes Problem sind, wenn man dort anfängt zu singen. Also was dahinter steckt, ist, dass wir uns eben nicht nur anstecken durchs Händeschütteln und dass wir uns hinterher ins Gesicht greifen oder dass man besonders feucht redet und dann Tropfen weit verbreitet. Solche Tropfen fallen relativ bald zu Boden. Dagegen hilft unser Abstand hier von 1,5 Metern. Die erreichen sie gar nicht. Mhm. Aber mehr und mehr weiß die Wissenschaft, wir stecken uns eben über diese berühmten Aerosole an. Das sind also winzigste Tröpfchen, die zum Teil beim Sprechen entstehen, zum Teil aber auch aus den größeren Tröpfchen immer kleiner werden. Und die bleiben halt in der Luft stehen.
Also wenn wir jetzt singen würden, hier unsere Eingaben...
Fragt der Sänger Reinhold Beckmann, der nicht auftreten kann.
Ich weiß, von der Probenbühne im Thalia-Theater ist der Abstand auf 6 Meter festgelegt worden. Ja.
Aber selbst der Abstand hilft eventuell nicht, weil eben diese Aerosole in der Luft stehen bleiben.
Herr Jörg.
Ja, und das heißt, ein Raum ist einfach verseucht für eine Weile, wenn dort Leute das Virus...
Und dann, Herr Jörg, es geht eben dann ganz schnell wieder los. Das heißt, diese niedrigen Zahlen, die Sie nennen, sagt dann die Wissenschaft, sind eine Momentaufnahme, die so schnell sich ändern kann.
Ich kann mich erinnern, wie wir angefangen haben im März mit der Bekämpfung dieser Pandemie in Deutschland. Da hieß es, wir wollen den exponentiellen Anstieg der Infizierten abbremsen, damit die Notfallbetten in den Krankenhäusern ausreichen. Das war das erste Ziel. Inzwischen wissen wir, dass die Notfallbetten zum allergrößten Teil nie gebraucht wurden. Und wir definieren neue Ziele. Wann wollen Sie denn aufhören? Wenn es gar keinen Infizierten mehr gibt, wenn wir bei Null sind, dann sagen Sie mir auch wieder, sagen Sie mir, da könnte ja morgen aus Italien einer einreisen und da haben wir es wieder. Also müssen, das geht auch nicht mehr alleine. Verfassungsrechtlich nicht. Ich ganz persönlich möchte in Berlin wieder in ein Theater gehen, in der angeblichen Kulturmetropole. Die sind alle geschlossen. Da gibt's aber Konzepte längst in anderen Ländern, wo das erlaubt wird. Und es tut mir schrecklich leid. Das Risiko, dass ich mich dort anstecken könnte im Theater, das trage ich persönlich. Da hat Ramelow recht. Da bin ich persönlich für meinen eigenen Schutz verantwortlich.
Frau Bernd, das war natürlich derjenige, der es wieder weiterträgt. Ne?
Auf Distanz.
Sie nehmen eben nicht nur das Risiko für sich in Kauf, sondern jeder, der sich ansteckt, verbreitet ist, weil man ja das Virus verbreitet, bevor Symptome erkennbar sind. Ich merke es also gar nicht. Ich verbreite es und damit auch an Menschen, die daran vielleicht sterben. Haben natürlich völlig recht, jetzt mal zu Ihrer Frage, die Sie mir eben gestellt haben. Man kann nicht warten, bis es das Virus nicht mehr gibt auf diesem Planeten, denn die Chance haben wir verpasst. Ja? Sonst müssten wir uns jetzt alle 14 Wochen einsperren, dann würde es funktionieren, niemanden treffen, der ganze Planet, dann wäre das Virus wieder weg. Das werden wir nicht schaffen. Aber wir brauchen halt eine Situation, in der wir vernünftige Regeln haben, mit denen wir überwachen, welche Menschen wie viel Virus verbreiten.
Ja. Ich gebe Ihnen ein Beispiel.
Wenn wir das schaffen, dann können wir wieder ganz viel tun. Aber bitte unter solchen Maßnahmen.
Deshalb wäre doch ein Versuch vielleicht ganz gut gewesen, ein Bundesland zu nehmen und sagen, lass Thüringen es einfach mal machen. Ja. Leider hat Ramelow es falsch kommuniziert. Er hat seine Koalition nicht mit einbezogen, seine eigenen Parteileute nicht mit einbezogen. Der Protest war deshalb klar, dass er so kommen würde. Aber wäre es nicht mal so, 2 Wochen ein Bundesland...
Aber Herr Beckmann, ich gebe Ihnen ein Beispiel aus Ihrer Heimatstadt. Herr Beckmann, Sie haben uns selber draufgebracht, weil Sie nämlich erzählt haben, Christi Himmelfahrt letzte Woche, so sah es da aus am Elbstrand. Wir haben das Bild nochmal hier für alle sichtbar. Wenn das wiederum Eigenverantwortung ist, dann ist doch die Verantwortlichkeit in der Hand der Bürger offensichtlich möglicherweise ein zu großes Risiko. Oder wie sehen Sie das?
Naja, und wir haben natürlich solche
Experimente
auf dem
Planeten,
Esther Beckmann.
Diese Sehnsucht nach Leben, und das war am Christi Himmelfahrt, deshalb bin ich drauf gekommen. Ich dachte, Sie würden jetzt Frau Bernd ansprechen. Die ist so groß, dass wir am Donnerstag natürlich solche Bilder erlebt haben. Hier am Elbstrand auf der Alster sah es so ähnlich aus. Also es gab bei allen SUP-Leuten eine richtige Stausituation auf der Alster. Und klar, das drückt natürlich aus, dass die Menschen eine wahnsinnige Sehnsucht, ein irres Bedürfnis haben.
Das ist doch auch
haben. Und das muss man annehmen auch. Das muss
wenn
man
wir
verstehen,
noch 0,01% infizierter Anteil an der Bevölkerung haben, können wir doch so weit gehen zu sagen, wir müssen jetzt einen Ausweg suchen aus Angst und Hysterie. Die Menschen sind zutiefst verwirrt. Viele sind depressiv geworden. Allein dagegen ist der Fußball schon eine Impfung gegen die kollektive Depression und sehr wertvoll. Und es gibt ja viele junge Leute, die sich jetzt zu dieser Jahreszeit und im Sommer wollen die leben, die wollen zusammen ausgehen, die wollen sich auf eine Wiese legen, die wollen sich, Entschuldigung, auch verlieben, die wollen einen Partner finden. Das alles ist unter dem Diktat der Virologie ausgesetzt für 2 Jahre. Ist alles angesichts der stark zurückgegangenen Infektionsraten nicht mehr vertretbar.
Frau Bernd, aber wenn Sie sagen, wir sind alle verwirrt, dazu hat ehrlich gesagt Herr Ramelow jetzt nur beigetragen. Ja, solche Wege zu eröffnen, nimmt ja nicht die Verwirrung, Gegenteil. Dadurch wird es ja alles noch bunter.
Aber trotzdem, Menschen, Frau Bernd, die Frage ist ja interessant. Ja. Also wir wissen, das Virus wird uns erhalten bleiben, bis ein Impfstoff da ist. Sie selber sagen, der Impfstoff, das kann einfach noch mindestens ein Jahr dauern. Bei AIDS hat man, glaube ich, heute noch keinen Impfstoff. Wie soll das normale Leben denn dann tatsächlich funktionieren? Wie sollen junge Menschen sich verlieben können? Wie soll man normal leben, wenn man kein Mittel hat, zum Beispiel zu impfen? Was ist Ihre Empfehlung?
Da gibt es ja gute Entwürfe schon, ja, dass man sagen kann, man kann in den Bereichen manches öffnen. Man kann das Leben nach draußen lagern. Aber die Leute werden natürlich, wenn sie denn auf den Restaurantterrassen sitzen und sich tief in die Augen schauen, sich dann doch näher kommen. Und das verbietet ja auch kein Mensch, ja, wenn es denn.
Dann sollen die sich gemeinsam dann testen lassen und dann können sie
eine Hausgemeinschaft dann kann man das alles tun. Nein, wir können ja solche Konzepte entwerfen. Wir haben auch genügend Konzepte. Das wird ja jetzt großflächig gemacht. Wir überlegen uns sehr genau, was dürfen Hotels, was dürfen Restaurants, was dürfen und sollen Schulen. Voraussetzung ist, ich gucke ganz genau hin, was da passiert und sage nicht, wird schon. Mhm. Voraussetzung ist, ich halte mich an die Regeln. Voraussetzung ist, ich teste ganz viel und ganz regelmäßig, um all diese positiven Fälle zu erfassen. Himmlisch wäre es, wenn diese App endlich käme, die uns dabei hilft, die Positiven nachzuverfolgen und zu sehen, wen haben die alles
genauso
getroffen.
Genauso zu spät, wie die Maskenpflicht zu spät gekommen ist.
Was haben Sie eigentlich gegen die Maske? Sie haben einen wütenden Artikel gegen die Maskenpflicht. Ja. Sie haben geschrieben, das ist ein Zwangslappen, ein Maulkorb des Volkes. Warum macht sie das so zornig?
Eine Virenschleuder, sagt Frau Merkel über dieses Gerät, früher. Und die Virologen selber haben gesagt, dass es nicht ratsam ist, die öffentlich zu tragen. Das ist doch alles eine verwirrende Geschichte gewesen. Bis man sich durchgerungen hat, sie den Menschen vorzuschreiben, war die Welle der Ansteckung in Deutschland schon gebrochen und die war stark rückläufig. Mein Eindruck war der, dabei bleibe ich bis heute, dass der Zweck der Masken darin besteht, dass die Menschen nicht vergessen, dass es das Virus noch gibt. Wenn sie einen Laden betreten oder mit der U-Bahn fahren, sollen sie immer dran denken, wenn sie ihren Lappen aufsetzen, das gibt es noch, weil sie sonst undiszipliniert würden. Und zu der Frage, warum muss das alles vorgeschrieben sein? Es ist doch schon heute so, dass die Vorschriften gar nicht überprüft werden können. Wer kontrolliert denn auf der Straße, ob da eine Familie miteinander geht oder 5 Freunde?
Je nach Bundesland
gar nicht
kommt
durften.
Das vor.
Zum Teil. Wer kontrolliert, ich mache Boxtraining in einem Park, wer kontrolliert dann, mit wem ich da mich beschäftige? Ich habe jetzt bei dem letzten Training eine Polizeidrohne über mir gehabt, ungefähr 20 Minuten, die uns offenbar gefilmt hat und die Bilder irgendwohin übertragen hat. Wir sind schon mal, nichts passiert, weil wir haben das gelernt, auf Abstand das zu machen. Und wir sind aber schon mal vom ganzen Mannschaftswagen dort überprüft worden. Die haben aber Sympathien, weil sie selber Sport machen, für Boxer und sind wieder gegangen.
Aber wir waren zu dritt.
Diese ganzen Vorschriften werden nicht kontrolliert und dann kann man die Kontrollen auch aufgeben und den Leuten sagen, machen Sie es einfach
weiter. Je nach Bundesland
weiter.
Werden auch saftige Strafen tatsächlich verhängt. Diese Berichte hören wir ja auch. Aber
sind
tatsächlich
jetzt gerade in Berlin außer Kraft gesetzt
worden. Ja, Berlin. Diese Diskussion, die Sie jetzt hier führen, führen ja offensichtlich die politischen Entscheider auch. Bisher haben Sie es auch miteinander getan. Das ist vorbei. Es gibt keine Konferenzen mehr oder soll es jetzt jedenfalls nicht mehr so regelmäßige Konferenzen zwischen dem Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin geben. Erst wieder im Juni, regulär, aber dazwischen nicht mehr, weil man offensichtlich, jedenfalls bei Länderchefs, hat man den Eindruck, der Meinung ist, Berlin muss jetzt gar nichts mehr sagen, die Kanzlerin nicht. Oder wie es Winfried Kretschmann ausdrückt, der ist Ministerpräsident von Baden-Württemberg.
Es liegt jetzt in der Verantwortung der einzelnen Ministerpräsidenten und der Land- und Stadtkreise, das jetzt verantwortungsvoll zu handhaben. Und in nächster Zeit sind keine Ministerpräsidentenkonferenzen geplant. Weder von der Kanzlerin noch vom Vorsitzenden Kollegen Söder.
Herr Beckmann, gefällt Ihnen das, dass Sie das Gefühl haben, die Kanzlerin, die uns doch jedenfalls sagen, dass alle Umfragen so großartig durch diese Krise geführt hat, wird jetzt entmachtet von den
Sie ist raus aus dem Spiel im Moment. Und ich erstmal beruhigt ja diese Diktion von Kretschmann, immer wieder seine Art zu sprechen, hat was wahnsinnig Sedatives. das, wie gesagt, das tut schon mal gut. Und trotzdem merke ich, dass da ein Flickenteppich jetzt entsteht, wo jeder nachzieht. Ich hätte mir gewünscht, dass Ramelow bei dem Verkünden der Ministerpräsident gesagt hätte, also Maskenpflicht inklusive und das andere bleibt, auch die soziale Distanz muss erhalten bleiben. Das hat sich eben nicht vermittelt. Die Kommunikation war nicht gut. Und deshalb ist natürlich jetzt ist so ein Schub entstanden, dass die Leute sagen, es ist ja vorbei. Es ist vorbei. Wir können anders leben.
In einigen Regionen,
das werfe ich ihm vor.
In einigen Regionen ist es ja vorbei. Es gibt
über
50 Landkreise in Deutschland, schon vor 14 Tagen über 50, wo es keine Corona-Infektionen mehr gibt.
Trotzdem passiert sowas
wie in diesem Gasthaus. Warum soll man, das wird immer wieder passieren. Aber es gibt doch die schweren Erkrankungen in Deutschland, sind da extrem selten. Die Notfallbetten in den Krankenhäusern sind unbelegt zu Zehntausenden.
Jetzt gehen Sie wieder zurück zur Diskussion. Mich interessiert tatsächlich die politische Frage jetzt mal, Herr Jörges. Sie haben ja gesagt, das ist doch gut, von der Bundespolitik zum Föderalen und zur Regionalen, das sei jetzt die Linie. Sie halten das für richtig.
Ja.
Das heißt also im Prinzip, dass dann die Landkreise die Verantwortung tragen für das Infektionsgeschehen.
Nach dem Infektionsschutzgesetz hatte die Kanzlerin niemals Macht. Denn das Infektionsschutzgesetz, sobald es installiert ist, durch den Bundestag per Beschluss, überträgt die Vollmachten an die Länder und zwar komplett. Da taucht die Bundeskanzlerin gar nicht auf. Sie hat die moderiert, diese Gespräche. Und hat versucht, Einfluss zu nehmen, aber sie konnte nicht entscheiden. Sie hatte nichts zu entscheiden.
Nun
ist es wieder zurückgefallen an die Länder und da gehört es auch hin. Und von den Ländern, finde ich, weiter nach unten in die Kreise und Städte.
Ich habe eine Nachfrage, die eher sich damit beschäftigt, wer in dieser Krise gewinnt und wer verliert. Markus Söder wird von allen offensichtlich als der Krisenmanager par excellence gesehen. Die Bürger finden ihn gut, die Wirtschaft findet ihn gut. Er will nicht Kanzlerkandidat der Union werden, sagt er.
Sagt er.
Und wird das?
Ich glaube es nicht, denn der CDU-Vorsitzende wird am Jahresende gewählt, im Dezember. Wer immer das wird, der dann Gewählte kann doch nicht schon zwei Monate später, wenn der Kanzlerkandidat nominiert wird, von der eigenen Partei aufgegeben werden zugunsten eines CSU-Vorsitzenden. Was wäre das für eine CDU? Unvorstellbar. Und außerdem ist die Union doch gar nicht bedrängt durch Konkurrenz. Wenn es so wäre, dass die Grünen ihr wirklich im Nacken sitzen und das nur 1-2% trennt die beiden, dann müsste die Union vielleicht überlegen, wer bringt am meisten bei den Wählern. Aber in diesem Fall liegt die Union jetzt bei ungefähr 40% und die Grünen bei 16.
Da
kann sie entspannt ihren Vorsitzenden wählen.
Es kommt gleich Friedrich Merz zu uns, Kandidat für den CDU-Vorsitz. Welche Chancen hat er?
Ich glaube, dass er, weil das Team Laschet-Spahn durch die Krise eben Profil gewonnen hat, Laschet ist ja auch außerhalb des Landes erstmal richtig bekannt geworden, dass er da wenig Chancen hat. Und ich würde ihm eigentlich raten, nochmal drüber nachzudenken, ob er sich diesem Team nicht anschließt als Kandidat für Wirtschaft oder Finanzen in einer künftigen Bundesregierung.
Wir werden ihn gleich fragen. Tatsächlich waren wir hier mit Friedrich Merz im März verabredet. Dann kam Corona, machte einen Strich uns durch die Rechnung und ihm vor allem in seiner Krankheitsbiografie, denn er hat sich infiziert, er ist an Covid-19 erkrankt. Vorher hat er noch einen Auftritt gehabt, aus dem wir jetzt einen Ausschnitt zeigen. Das ist sozusagen ein letzter öffentlicher Auftritt, bevor er sich dann in Quarantäne gegeben habt, und zwar bei der CDU im hessischen Frankenberg.
Ja, es kommt jetzt eine Krise. Wir sind schon mittendrin. Aber wir können zuversichtlich sein, dass so wie 2008 und 2009 auch wir wieder aus dieser Krise herauskommen. Das Land ist darauf vorbereitet, Europa ist darauf vorbereitet.
Und er ist heute hier, Friedrich Merz. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Sie sehen so gesund aus, gut erholt.
Aus dem Sauerland.
Als Sie diese Rede gehalten haben, müssen Sie schon infiziert gewesen sein, denn kurze Zeit später kam der positive Test. Haben Sie schon was gespürt?
Gar nichts gemerkt. Mhm. Ich bin an dem Tag auch noch bei meinen Eltern gewesen, die ganz in der Nähe wohnen.
Betagte Menschen?
92 Jahre alt wurde meine Mutter an dem Tag. Mein Vater ist 96. Und meine große Sorge war, dass ich meine Eltern infiziert hatte. Mhm. Gott sei Dank, sie sind beide negativ getestet.
Sie haben den Test dann aber gemacht und es war klar, Sie müssen da schon infiziert gewesen sein bei diesem Auftritt. Sie haben aber noch Hände geschüttelt, 11.3., da hat man so eine Ahnung davon gehabt, was auf uns zukommt. Ist es im Nachhinein unheimlich gewesen, diese Begegnung?
Naja, die Ahnung an dem Tag, die war schon ziemlich klein. Es war der 11.3., also ein Tag, an dem wir die Dimension dieser ganzen Pandemie ja noch gar nicht wirklich verstanden haben. Ich habe mich bei einem Kollegen von Ihnen angesteckt.
Bei einem Journalisten?
Bei einem Journalisten.
Dem sind Sie so nah gekommen?
Oder der mir.
Okay.
Und ich habe dann am Freitagabend, Samstag die ersten Symptome gehabt, habe mich am Sonntag testen lassen, am Dienstag das Ergebnis bekommen und habe dann meinem Gesundheitsamt, die übrigens einen super Job gemacht haben in Meschede, 81 Namen genannt von Kontaktpersonen, auch aus dieser Veranstaltung, die Sie gerade gezeigt haben. Und soweit ich das nachvollziehen konnte und soweit ich das auch telefonisch nachgefragt habe, hat sich von diesen 81 Personen keiner infiziert.
Okay.
Meine Frau hat es bekommen, aber ohne alle Symptome und hat erst 4 Wochen später in einem Bluttest Antikörper nachgewiesen bekommen. Also das sie heißt, hat es gehabt und ist jetzt mit Antikörpern positiv getestet.
Sie sind also beide erst einmal immun. Das heißt, der Verlauf bei Ihnen war auch mild, sonst müssten wir darüber reden, wie es Ihnen gegangen ist.
Ich hatte so rund 8 Tage leichte bis mittlere Grippesymptome, zu keinem Zeitpunkt hohes Fieber, zu keinem Zeitpunkt Atembeschwerden. Ich musste auch nicht im Bett liegen bleiben, bin ganz bewusst auch aufgestanden. Ich war ein bisschen müde im Laufe des Tages und es war halt Halsschmerzen, Ohrenschmerzen durch die Stirnhöhle. 3 Tage richtig unangenehmen Schnupfen, aber dann war es vorbei. Das hat länger gedauert, als ich das, wenn überhaupt, von Grippeerkrankungen bisher gekannt habe. Und ich habe mich danach auch nochmal untersuchen lassen. Es gibt also keine Nachwirkungen, keine Folgeschäden. Toi, toi, toi. Ich habe einfach Glück gehabt.
Wir haben gerade sehr heftig oder leidenschaftlich darüber diskutiert, ob man das gut abwägen kann. Das Risiko der Erkrankung, das ja wirklich bei vielen so ausgeht wie bei Ihnen und gleichzeitig aber eben das Risiko einer Pandemie, wie wir sie jetzt sehen und den damit verbundenen Einschränkungen. Würden Sie denn sagen, wir sind verhältnismäßig gewesen bis hierher in Deutschland damit?
Frau Maschberger, ich würde 2 Dinge sagen. Zunächst einmal, bei allem, was man kritisieren kann, und da wird vieles zu kritisieren sein, auch aus der Rückschau, aber Deutschland ist gut durch die Krise durchgekommen bisher. Unser Gesundheitssystem ist nie bis an den Rand getestet worden. Und von daher sind die Maßnahmen, die wir in Deutschland gesehen haben, angemessen gewesen. Das Zweite, wir haben keine Erfahrungen im Umgang mit solchen Erkrankungen. Wir werden natürlich irgendwann sagen, das und das und das und das hätte man besser und anders machen können. Ich glaube, aus heutiger Sicht wäre es wichtig, dass wir mehr testen. Mhm. Es müsste mehr getestet werden. Ich würde zum Beispiel gerne einen Immunitätsausweis haben. Dann wird mir gesagt, ja, aber da gibt es ein Restrisiko, dass Sie dann vielleicht doch noch mal infiziert werden können.
Und warum hätten Sie denn gerne, damit Sie Privilegien haben, die andere nicht
haben? Ja, weil ich zum Beispiel
dann
auch Menschen die Sorge nehmen könnte, dass ich noch mal selber ein Risiko für Sie bin. Mhm. Aber dann wird halt gesagt, ja, da gibt es ein Restrisiko. Ja, nun, das ganze Leben ist ein einziges Restrisiko. Wenn wir nur danach gehen, dann dürften wir uns eigentlich gar nicht mehr vor die Haustür begeben. Also Sie sehen ja im Übrigen auch bei Ihren Kolleginnen und Kollegen, wie streitig diese Diskussion auch in Ihrer Berufsgruppe geführt wird. Also die Politik streitet, ringt um die richtige Antwort. Und nochmal alles in allem, ich finde, das ist bis jetzt doch ganz gut gelaufen. Aber nochmal, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir vielleicht doch schneller und besser lockern müssen. Ich sage das insbesondere für die Kitas, für die Kindergärten, für die Schulen, dass die Kinder so lange zu Hause bleiben, wird Folgeschäden haben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können.
Okay. Weil wir jetzt an dem Punkt sind, wo man tatsächlich jetzt mal die Schritte nach vorne gehen muss. Sie haben ja in dieser Rede zwei Sachen gesagt. Das eine ist, Deutschland und Europa ist gut vorbereitet auf die Krise. Epidemiologisch nicht, kann man ja festhalten. Wir hatten keine Masken, wir hatten keine Pläne, wir hatten keine Exit-Strategie. Und das Zweite, was Sie sagen, ist, wir kommen da auch wahrscheinlich gut raus. Damit wahrscheinlich meinten Sie die wirtschaftliche Situation. Wissen Sie denn oder können Sie heute abschätzen, wie tief die Rezession ist, in der wir stecken? Aus Bayern haben wir heute gehört, die Talsohle, sagt die IHK in Bayern, sei erreicht. Ab jetzt geht's bergauf. Wie sehen Sie das?
Naja, meine Einschätzung am 11.3., und das ist jetzt 10 Wochen her, war, dass ich für mich selbst einen Vergleich gemacht habe mit 2008, 2009 mit der Finanzkrise. Und da sind wir ja auch schnell rausgekommen. Ich habe damals nicht einschätzen können und nicht voraussehen können, dass wir in der Größenordnung von -8%, -9% einen solchen Wirtschaftseinbruch in ganz Europa und in der ganzen Welt haben. Also insofern ist die Einschätzung von damals einfach unzutreffend geblieben, weil das Problem viel größer wurde, als wir es alle voraussehen konnten.
Und wo sind wir gerade? Sind wir an der
Talsohle?
Naja,
hoffentlich. Also vielleicht ja, vielleicht für einige Branchen. Ich vermute zum Beispiel, dass der Tourismus in Deutschland im zweiten Halbjahr boomen wird.
Weil die Menschen nicht verreisen, oder was?
Ja, weil viele Menschen vielleicht auch den Wert des Urlaubs zu Hause wiedererkennen und sagen, Mensch, muss das alles sein mit diesen langen Fernreisen? Die Risiken dort werden ja auch nicht kleiner. Aber es gibt andere Branchen, die werden langfristig unter den Folgen der Krise zu leiden haben. Also ich würde mir eine so generelle Aussage, wir sind durch die Talsohle durch, nicht zu eigen machen. Wir sind vielleicht für die eine oder andere Branche auf dem Tiefpunkt angekommen, aber sicherlich nicht für die ganze Volkswirtschaft.
Noch nie hat die Politik, woher auch immer, so viel Geld herausgezaubert, wie wir es jetzt sehen, sowohl in Deutschland wie auch heute in Europa. In Deutschland Milliardenbeträge, 500 Milliarden, die jetzt in Europa, 750 Milliarden, man kommt überhaupt nicht mehr dahinter, das alles zu zählen. Haben Sie das Gefühl, das sind Summen, die einen Rückhalt haben? Man weiß genau den Bedarf und deshalb sind das solche Summen und man weiß auch genau, wohin man das Geld gibt. Gibt es da einen Plan, den Sie erkennen?
Nein, Frau Marschberger, einen solchen Plan gibt es nicht und den kann es auch zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht geben. Das sind Abschätzungen der Dimension des Problems, aber die werden natürlich alle im Laufe der Zeit noch einmal nachjustiert werden müssen. Wichtig ist jetzt, dass die Europäer und nicht nur die Deutschen, sondern dass die Europäer sagen, ja, wir wollen durch diese Krise durch. Und ich würde aus meiner Sicht gerne hinzufügen, wir müssen das verbinden mit einem wirklichen Innovationssprung in Europa.
Und das heißt?
Das heißt, dann will ich auch wieder anknüpfen an das, was ich da in Frankenberg gesagt habe. Wir sind ja mitten in einem wirklichen Epochenwandel. Und zwar unabhängig von Corona. Corona verdichtet und beschleunigt jetzt alles noch einmal. Aber wir sind zurzeit wirklich Zeitzeugen eines ganz grundlegenden Wandels auf der Welt. Es verändern sich die ökonomischen und politischen Machtzentren auf der Welt. So, und die Frage, ob Europa eine Chance hat, in den nächsten 10 Jahren mitzuhalten mit dem, was aus Amerika kommt, was aus Asien, insbesondere aus China kommt, die entscheidet sich in den nächsten Wochen und Monaten. Und insofern habe ich immer befürwortet, das jetzt nicht mit klein-klein zu beantworten, sondern da muss man jetzt wirklich einen großen Sprung nach vorne machen. Aber das darf nicht allein über den Konsum gehen. Hier wird auch hier in Berlin zu viel über kleine Schubladen diskutiert, wo man da jetzt alles Geld reinpacken muss. Sondern? Mir fehlt ein bisschen der ordnungspolitische, wirtschaftspolitische Überbau über das Ganze. Wir brauchen wirklich jetzt diesen Sprung nach vorn, der überfällig war. Ich gebe nur ein Beispiel. Die ganze Digitalisierung hängt weit hinter dem zurück, was wir brauchen. Die Wirtschaft hat sich jetzt zwangsdigitalisiert in der Krise. Die Schulen, die öffentliche Verwaltung, die Bauämter in Deutschland liegen weit zurück. So, da muss jetzt investiert werden.
Also Sie würden die Investments immer an Bedingungen knüpfen. Wir machen mal 3 Beispiele. Das eine ist zum Beispiel die Lufthansa. Also da sollen jetzt 9 Milliarden gegeben werden und dann verbunden damit 2 Sitze im Aufsichtsrat. Das fand die Lufthansa erst nicht gut, hat es aber dann akzeptiert. Heute findet sie was anderes nicht gut. Aber die Frage bleibt ja, soll der Staat dann da mitbestimmen? Zum Beispiel in ökologischer Sicht, wie dann dieser Konzern in Zukunft agiert, wenn er schon so viel Geld reingibt.
Lufthansa ist ein gutes Beispiel dafür, wo jetzt genau diese Grundsätze gefragt werden. Die Lufthansa ist 1997 privatisiert worden. Da hatte sie 40.000 Beschäftigte. 30 Jahre später hat die Lufthansa 140.000 Beschäftigte. Als rein privatwirtschaftliches Unternehmen, eine der erfolgreichsten Luftverkehrsgesellschaften der Welt. Jetzt ist sie völlig unverschuldet in eine solche existenzielle Bedrohung gekommen. Da müssen wir, wenn wir ein strategisches Interesse haben an einer Luftfahrtgesellschaft in Deutschland, und ich finde, wir sollten das haben, müssen wir diesem Unternehmen helfen. Das heißt aber nicht, dass daraus ein Staatsunternehmen werden muss. Dass der Staat jetzt die Geschäftspolitik dieses Unternehmens übernimmt. Diese Rettung ist eine Lebensrettung auf Zeit. Und sobald das Unternehmen raus ist aus der Krise, muss das Unternehmen wie vorher auch wieder privatwirtschaftlich arbeiten können, so erfolgreich, wie es vorher war.
Aber die Aufsichtsratspositionen, ich meine, Sie haben ja viel Erfahrung mit Aufsichtsräten. Zum Beispiel sitzen Sie auch im Aufsichtsrat, glaube ich, als Vorsitzender der Flughafen Köln-Bonn-Gesellschaft. Ja. Würde es Sie denn reizen da, Lufthansa?
Nein, das würde sich auch gar nicht miteinander vertragen. Wenn ich Aufsichtsratsvorsitzender eines Flughafens bin, der in Konkurrenz zu anderen Flughäfen steht, dann kann ich nicht gleichzeitig an einem Luftverkehrsgesellschaft im Aufsichtsrat sitzen.
Aber warum?
Der Aufsichtsrat übrigens von der Lufthansa hat heute, und wenn ich es richtig gelesen habe, einstimmig das Sanierungskonzept abgelehnt.
Wegen der Auflagen aus Brüssel.
Mhm. Und ich muss sagen, Chapeau vor dieser Entscheidung, Respekt davor, dass die Aufsichtsräte eine solche Entscheidung treffen und eben genau das nicht akzeptieren wollen, was da jetzt von Brüssel kommt.
Gut, also die Lufthansa retten ist richtig, obwohl sie immer vor staatlichen Eingriffen waren. Ich habe verstanden, aber diesen Punkt, Konsumgutscheine, jeder Bürger bekommt 250 Euro, eine gute Idee?
Naja, das ist ja so ähnlich wie die Vorschläge jetzt für die Kinder. 300 Euro, 600 Euro.
Wäre mein nächstes gewesen, 300 pro Kind, damit die besser durch die Krise kommen.
Also es hat mal den Vorschlag gegeben, aus den Zentralbanken sogenanntes Helikoptergeld zu verteilen. Also wir sind dann schon mit diesem Konzept nah dran. Helikoptergeld.
Ist es denn richtig oder falsch?
Also die Frage ist ja, wie will man die Probleme, die wir in der Wirtschaft jetzt haben, lösen? Will man die über die Nachfrage lösen oder will man die über die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen lösen? Mhm. Natürlich muss man für die Nachfrage was tun. Nur bitte, wenn jetzt jede Familie 300 Euro bekommt, lösen wir damit wirklich die Probleme, die wir in unseren Industrieunternehmen haben, auch im Export, auch auf den internationalen Märkten? Ich glaube das nicht.
Aber Sie lösen vielleicht soziale Probleme in
der Familie. Ja, aber mit 300 Euro lösen Sie auch noch kein soziales Problem in einer Familie. Da muss mehr kommen. Mhm. Das Wichtige ist, dass wir Arbeitsplätze in Deutschland behalten, dass wir Arbeitsplätze in Europa behalten und dass diese Unternehmen eben einfach jetzt wirklich wettbewerbsfähig sind, auch in neuen Produkten, in neuen Verfahren, in neuen Technologien. Ja. Meine Sorge war schon vor Corona, wir haben es uns etwas zu bequem gemacht mit dem, was wir erreicht haben und haben zu wenig gesehen, was auf der Welt. Nehmen Sie mal nur das Beispiel
Autoindustrie. Fahren. Hinter Ihnen sind die großen, sind die großen Marken. Ja. Autoindustrie, das ist doch ein gutes Beispiel, wo man fragen kann, wie rettet man die?
Ja.
Ich glaube, keiner in Deutschland sagt, die müssten nicht gerettet werden, außer denen, die sagen, Autos sind des Teufels. Aber, aber die Frage ist doch, soll man da zum Beispiel dann so eine Kaufprämie verbinden mit der unbedingten Voraussetzung, das aber nur für ökologisch saubere Autos, also E-Mobilität.
Die Alternativen mal nebeneinander legen, das kann man machen. Mhm. Und dann baut Tesla jetzt hier in der Nähe von Berlin ein großes neues Werk und macht uns vor, wie Elektromobilität funktioniert ohne Kaufprämie. Also die Frage ist ja, bauen wir dann nicht die digitale Infrastruktur so aus, dass digitales Fahren, autonomes Fahren in Deutschland möglich ist? Mhm. Sind Autos in Zukunft Microsoft mit angeschlossenem Dieselmotor oder sind Autos aus deutscher Produktion ein Gesamtkunstwerk sozusagen aus Technik, auch aus Mobilität mit modernster digitaler Technologie? Und wenn ich vor diese Alternative gestellt würde, würde mich immer dafür entscheiden zu sagen, wir bauen die Infrastruktur so aus, dass dieser Mobilitäts- und Innovationssprung in die Zukunft in Deutschland möglich
wird. Was sagt das für die Kaufprämie?
Naja, also die Kaufprämie auch 2009, ich war damals noch im Bundestag, wir haben ja Erfahrungen mit Kaufprämie.
Hieß das nicht Abwrackprämie?
Ja gut, das war ja eine verklausulierte Kaufprämie.
Okay.
So. Das war ein kurzfristiger Effekt. Mhm. Aber langfristig schaffen Sie damit keine wettbewerbsfähigen Unternehmen. Deswegen bin ich skeptisch.
Sehr gut.
Man kann eine Mischung machen aus beidem, aber der Schwerpunkt sollte auf der Frage Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit liegen.
Staatsausgaben. Aus der Union kam jetzt ein Vorschlag, den Mindestlohn abzusenken. Sie haben selber aber auch gesagt, man muss jetzt nach der Krise alle Staatsausgaben mal auf den Prüfstand stellen. Auch eben Subventionen und Transferleistungen. Also sind Sie für solche Vorschläge zu haben, wo man dann sagt, wir müssen beim Mindestlohn wieder runter, wir müssen vielleicht bei Hartz IV runter?
Der Mindestlohn ist keine staatliche Leistung.
Nein,
Aber sondern ist eine vom Staat vorgegebene
Rahmenbedingung.
Ein Prozess, der den Tarifvertragsparteien übertragen wurde, die das dann für allgemeinverbindlich erklären in diesem Mindestlohn. Und ich bin immer für diesen Mindestlohn gewesen. Das wird Sie jetzt vielleicht überraschen, aber ich bin einer der wenigen Wirtschaftspolitiker der Union gewesen, der schon vor 10 Jahren gesagt hat, also wir können doch nicht zulassen, dass hier in Deutschland für Stundenlöhne gearbeitet wird, die unter Sozialhilfeniveau liegen. Mhm. Das habe ich immer befürwortet. Aber ich habe gleichzeitig befürwortet, dass dieser Weg beschritten wird, dass das nämlich die Tarifvertragsparteien machen. Und darin sollte sich die Politik heute auch nicht einmischen. Das ist eine Sache der Tarifvertragsparteien. Der Staat gibt nur die Rahmenbedingungen vor und sagt, was ihr vereinbart, wird allgemeinverbindlich.
Und der Vorschlag aus der Union, das kommt aus einer Wirtschaftsecke.
Ja, ich sage es ja, ich halte davon nichts, gut, diese Diskussion jetzt zu führen. Das bringt uns überhaupt nicht weiter. Und an der Stelle haben wir nun wirklich nicht das größte Problem.
Und Staatsausgaben, ich meine, womit soll man am Ende das, was jetzt ausgegeben wird, alles finanzieren? Steuererhöhungen schließen Sie immer aus. Muss man dann kürzen bei Sozialleistungen? Ja, muss man Schulden aufnehmen?
Auch da gibt es ja Erfahrungen, die wir gemacht haben, allerdings in viel kleinerem Maßstab. Wir sind aus der Finanzkrise raus durch eine einigermaßen kontrollierte Ausgabenpolitik und durch eine wirklich wachsende und sich weiterentwickelnde Volkswirtschaft mit Arbeitsplätzen, so viel wie wir nie gehabt haben. So, und das wäre auch meine Empfehlung heute. Lassen wir uns darauf konzentrieren, dafür zu sorgen, dass nach der Hilfe, die jetzt geleistet werden musste, auch in die privaten Haushalte hinein, den Menschen muss man jetzt kurzfristig helfen. Das ist ja auch geschehen. Aber in der zweiten Phase müssen wir uns jetzt darauf konzentrieren, dafür zu sorgen, dass in diesem Lande wieder Beschäftigung. Wir haben 10 Millionen Kurzarbeiter. Das ist im Grunde genommen eine verdeckte hohe Arbeitslosigkeit. Da müssen wir wieder raus. Diese Menschen müssen wieder in Vollzeitbeschäftigung, Teilzeitbeschäftigung gehen können in den Unternehmen. Und darauf sollte sich die staatliche Politik konzentrieren. Dann werden wir auch in der mittleren Frist die Haushaltsprobleme wieder lösen. Aber ich finde, ja, wir sollten vielleicht auch mal über einen Rettungsschirm für den Bundeshaushalt nachdenken. Auch der Bundeshaushalt muss geschützt werden.
Wer schützt denn dann?
Den muss der Bundesfinanzminister schützen. Das ist seine vordringlichste Aufgabe.
Ich habe ein paar Sätze Ergänzungen für Sie.
Das habe ich befürchtet.
Die erste passt zum Thema. Am Finanzminister Olaf Scholz bewundere ich
sein Durchhaltevermögen in seiner eigenen Partei.
Da kennen Sie sich aus, ne? Eine Senkung des Wahlalters auf 16, wie es die Grünen jetzt fordern?
Würde ich nur akzeptieren, wenn damit auch die Volljährigkeitsgrenze auf 16 herabgesetzt würde.
Und das fänden Sie gut?
Darüber müsste ich lange nachdenken.
Dass man im Sommer wieder Urlaub in Italien und Spanien machen kann?
Wäre ganz schön, würde meinen Lebensrhythmus aber nicht verändern.
Donald Trump als Corona-Krisenmanager finde ich?
Grauselig.
Das letzte Mal mit Armin Laschet habe ich geredet.
Letzte Woche.
Worüber? Egal.
Das kann ich Ihnen sagen, ob das Land Nordrhein-Westfalen mich wieder vorschlägt für die anstehenden Neuwahlen zum Aufsichtsrat des Köln-Bonner Flughafens.
Markus Söder wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union, weil?
Er wäre es, Sie sprechen im Konjunktiv, wenn die CSU damit auch den Kanzler stellen würde und sie weiß, dass es schwierig ist.
Es gibt eine neue Umfrage, die kommt von CY für die Wirtschaftswoche, ist gerade erschienen, unter Führungskräften. Das sind eigentlich die, die immer zu Ihnen gehalten haben. Da sieht man, Führungskräfte wären für Markus Söder als Kanzlerkandidaten der Union 45%, dann sind Sie auf Platz 2 mit 17, gefolgt von Armin Laschet, Jens Spahn und Norbert Röttgen. Schmerzt Sie das, weil das eigentlich die Führungskräfte, jetzt weiß ich, was Sie denken.
Ja, dann sagen Sie es.
Man muss sich den Söder wegdenken, dann bin ich vorne. Nee.
Wissen Sie, also wenn ich mir die Mitbewerber um den Parteivorsitz der CDU da anschaue, dann habe ich ein Ergebnis, das ist besser als von allen anderen zusammen. Und damit kann ich gut leben.
Das heißt, Sie glauben, dass Herr Söder auf keinen Fall Kanzlerkandidat der Union werden will?
Das ist meine Annahme.
Und Sie wollen CDU-Vorsitzender werden? Von Hans-Ulrich Jörges haben wir gerade schon gehört, Sie sollten vielleicht beim Team Laschet anheuern. Herr Laschet wird sozusagen CDU-Chef, Kanzlerkandidat und Sie werden Wirtschaftsfinanzminister.
Ich bekomme viele gute Ratschläge, diesen werde ich nicht annehmen.
Warum nicht?
Na, Sie haben es gerade selbst gezeigt. Ich liege in den Umfragen vorn. Ich habe auch den Eindruck, dass ich nach wie vor in der CDU große Unterstützung habe und ich bin entschlossen zu gewinnen.
Der Wahlkampf fällt ja flach. Im Dezember wird vielleicht gewählt, wenn Corona bis dahin halbwegs einen solchen Parteitag denn zulässt. Es gab einen Kommentar von Gabor Steingart, der schrieb heute oder gestern März, der Anwalt ohne Funktion in Partei und Staat wirkt plötzlich wie ein Mauerblümchen der Konservativen. Sie können nicht um sich so werben, wie Herr Laschet es jeden Tag als Ministerpräsident tun kann.
Naja, und er hat ja auch diese Umfrage in seinem Podcast damit veröffentlicht.
Es gab andere Umfragen, die ein ähnliches Ergebnis
haben. Ja, also er hat aber genau die veröffentlicht. Mhm. Also insofern bin ich da ganz entspannt. Wir werden im Herbst andere Themen haben. Das beginnt ja jetzt schon, über die wir auch hier gerade gesprochen haben. Und wir werden dann vielleicht im Oktober, möglicherweise erst im November, auch den innerparteilichen Wettkampf wieder aufnehmen. Und dann wird am 4. Dezember in Stuttgart entschieden. Und bis dahin sind es noch 6 Monate.
Die Bild glaubt, dass Sie wieder viel mit Angela Merkel telefonieren in letzter Zeit. Unterstützt Ihnen die Kanzlerin Ihre Kandidatur?
Wir reden miteinander.
War das meine Frage?
Ja.
Nein, meine Frage war, unterstützt die Kanzlerin Ihre Kandidatur?
Nein, wir sprechen über Personalangelegenheiten nicht.
Sondern?
Über Sachthemen. Zum Beispiel auch über dieses große Projekt jetzt in Europa.
Aber glauben Sie,
Sie weiß von mir, dass ich diese sehr schwierige Frage auch intensiv bedacht habe. Wir haben darüber gesprochen. Ich habe ihr gesagt, wir müssen in Europa jetzt etwas tun. Ich habe aber auch gesagt, das muss auf einer sicheren Rechtsgrundlage in der Europäischen Union stehen. Wir haben das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Thema Ankaufprogramme der EZB. Und wir haben hier in Deutschland Regeln einzuhalten, die auch in Europa gelten. Und das muss auch in einer solchen Krisenphase gelten.
Das Verhältnis zwischen Ihnen und Angela Merkel war ja nicht ganz spannungsfrei in den letzten Jahren. Ist es denn jetzt besser geworden in dieser Krise, würden Sie sagen?
Ich würde das aus meiner Sicht sagen, ja.
Das ist doch mal eine Nachricht für heute. Vielen herzlichen Dank, Friedrich Merz. Schön, dass Sie heute hier bei uns waren. Herzlichen Dank.
Danke.
Ich gehe wieder hier rüber. Muss Sie ohne Applaus und auch ohne Pomp und Circumstanzen aus dem Studio begleiten. Herr Jörges, die Börse haben wir zwar nicht gestreift, aber ich würde gerne wissen, weil ich weiß, dass Sie einen Teil Ihrer Altersvorsorge, wahrscheinlich weil Sie Friedrich Merzens Empfehlungen früher gefolgt sind, an der Börse angelegt haben. Wie schwer sind Ihre Verluste gewesen in letzter Zeit?
Die waren, als die Pandemie auf dem Höhepunkt war und die Börsen zur Hölle gefahren sind und alles zur Hölle gefahren ist, Anleihen, Aktien, Goldpreis, alles, da waren die in der Größenordnung von einem Viertel ungefähr. Wie überhaupt der Durchschnitt der Verluste an der Börse in Deutschland war. Und ich bin ja nicht so blöd, dass ich mein Geld nun über das ganze Leben weg in Aktien anlege oder Anleihen, sondern ich war das über ein berufsständisches Versicherungswerk. Wir kennen das alle, Presseversorgungswerk. Das kriegt man ausgezahlt, die Versicherungssumme. Das ist eine Art von, Betriebsrente.
Und die haben Sie da angelegt?
Kriegt man ausgezahlt und dann müssen Sie mit dem Ausgezahlten irgendwas anfangen. Das lassen Sie im Regelfall nicht auf dem Sparkonto liegen, dann kriegen Sie nämlich gar nichts, sondern Sie überlegen sich, was Sie damit machen. Und das Verheerende in dieser Krise war, dass Sie gar keine Sicherheit hatten, überhaupt nicht mehr, und zwar niemand.
Das ist ja eins der Themen, die ein bisschen dann durch den Rost fallen. Der Staat rettet gerade sehr viel. Sehr vieles kann er aber nicht retten. Wie beurteilen Sie denn das, was da gerade passiert? Die Milliarden, die plötzlich, Sie kennen die Politik seit 40 Jahren, wundern Sie sich, wo plötzlich die ganzen Summen...
Wie hieß diese Fernsehserie des bayerischen Fernsehens, wo der Baby schimmerlos... Kiroyal tauchte Mario Adorf als ein Klebstoffhersteller auf, der unbedingt in die Zeitung wollte und der gesagt hat, ich scheiß dich zu mit meinem Geld, dachte der zu dem Reporter. Und der hat es dann nur mit Schwierigkeiten geschafft. Mein Eindruck ist, dass die Politik alles tut, um alle Gruppen in der Bevölkerung, die anfangen, unruhig zu werden, mit Geld ruhig stellt. Im nächsten Jahr sind Bundestagswahlen. Das ist nicht das einzige Argument. Das will ich denen nicht unterstellen. Sie wollen einfach nicht, dass zusätzlich zu dieser Pandemie auch noch soziale Unruhen sich breit machen. Deshalb tun sie viel. Und deshalb war auch der Vorschlag, den Mindestlohn abzusenken, ein völlig irrer Vorschlag. Also das sind ja diejenigen zum großen Teil, die man eben noch als Helden der Wirklichkeit verteilt hat.
Lebensbereiche, die sind überhaupt nicht geschützt. Wir reden über Rettungsschirme, wir reden über die 9 Milliarden für Lufthansa. Ein paar Tage später kommt die Deutsche Bahn, kriegt ihre 6 Milliarden. Hier ein Rettungsschirm, da ein Rettungsschirm. Wir reden über die Autoindustrie, was wir da machen sollen. Was ist mit den Kulturtreibenden? Die ersten, die raus waren, die Musiker, die Schauspieler sind die Letzten, die wieder reinkommen.
Ja, das ist
keine Lobby, keine Opposition.
Ich teile vollkommen Ihre Meinung. Ich würde gerne was für die tun, indem ich eine Theaterkarte bezahle. Könnte von mir aus auch gern teurer sein, wenn die sich durchringen könnten, die Theater zu öffnen. Aber es ist nicht so, dass sie gar nichts kriegen. Also Markus Söder hat beim Verteilen von Geld die Schauspieler nicht vergessen.
Olaf Scholz hat vor 2 Wochen auch in seiner Rede was dazu gesagt.
Das ist noch nicht realisiert. Es gibt jeder 1.000 Euro, glaube ich, im Monat.
Ja, du kannst als Solo-Selbstständiger auch 2.000 2300 Euro bekommen.
Aber ich wollte nur sagen, die Grundlinie der Politik ist, jedem, der sich meldet, Geld zu geben. Das kann natürlich nicht ewig so weitergehen. Da frage ich mich auch, wann hat das ein Ende? Das ist ein völlig neues Experiment in der Wirtschaft. Hat es noch nie gegeben, in keiner Krise. Und das kann sich auch niemand leisten außer Deutschland. Und wir tun es vorläufig weiter. Und ich prognostiziere Ihnen, es wird bis zur Bundestagswahl im nächsten Jahr so weitergehen. Es gibt noch ein ordentliches Konjunkturprogramm. Es gibt noch einen Kaufanreiz für Autos. Die wird es sicher geben. Vor allem deshalb sicher, weil in Frankreich jetzt sowas beschlossen worden ist. Da muss man, da ist die deutsche Autoindustrie sehr dankbar, dass die Franzosen vorangehen. Da kriegen sie es auch durch. Also es wird noch viel hinterherkommen.
Aber die Kinder, das wäre ja der andere Punkt. Herr Beckmann, ich weiß ja, dass Sie haben einen Verein, der kümmert sich mit Sportprojekten in erster Linie um, ich weiß nicht, wie man das nennt, benachteiligte Kinder. Es sind sehr viele flüchtende Kinder dabei. Sie konnten nicht agieren. Was ist denn Ihr Blick auf die Krise und was sie auslöst bei dieser Gruppe der ohnehin schon Benachteiligten, die ja vermutlich durch sämtliche Raster der Rettungsschirme am Ende durchfallen, weil die Eltern nämlich auch nicht in der Lage sind, sie ordentlich zu versorgen?
Ja, wir machen das seit 20 Jahren. Der Verein heißt Nestwerk, machen Jugendarbeit, klassische Jugendarbeit. Die hat sich aber in den letzten Jahren sehr verändert. Seit 2015 ist es in vielen Punkten Integrationsarbeit. Wir haben viele Jugendliche, die zu Fuß aus Syrien, aus dem Irak, aus Afghanistan zu uns gekommen sind. Da ist die Betreuung nochmal eine ganz besondere, die zum Teil auch noch in Unterkünften leben. Das vergessen wir, dass es immer noch Unterkünfte gibt und gerade auch jetzt
Hotspots in der Corona-Krise.
Ja, das ist nicht so einfach gewesen. Wir haben jetzt unsere Arbeit in den letzten Wochen völlig verändert, und weil wir konnten unsere Sportprojekte nicht machen. War klar, auch unsere Musikprojekte nicht. Unsere beiden Musikbusse konnten nicht durch Hamburg fahren und mit den Schülern arbeiten. Wir haben uns zusammengetan mit der Hamburger Tafel. Die hatte nämlich logistisch ein Riesenproblem und konnte die Lebensmitteltüten nicht zu den Leuten bringen, weil es gab Riesenprobleme, weil die Ausgabestellen nicht mehr geöffnet waren. Das haben wir gemacht mit unseren Pädagogen. Seit gestern laufen unsere Sportprojekte wieder. Wir haben, ähnlich wie die Bundesliga das mit dem Training macht, auch ein ganz definiertes Hygieneprogramm. Das andere, was wir versuchen, wieder so ein bisschen zu gucken, was ist mit der schulischen Arbeit? Und dann haben wir gemerkt, dass tatsächlich die in beengten Verhältnissen oder noch in der Containerwelt unterwegs sind, natürlich überhaupt keine Lehrmittel haben. Das heißt, wir haben jetzt versucht, Tablets zu besorgen, damit digital ein bisschen was geht. Also es ist nicht einfach. Man merkt anhand dieser Krise, dass die ohnehin hinten anstehen, ist jetzt noch schwerer.
Ja. Und keine so laute Lobby. Frau Berndt, es gibt vor allem aber auch eben, das ist ja nicht eine Frage des Geldes, sondern das ist eine der großen politischen Entscheidungen, das ist jetzt schon ein paar Mal angeklungelt, die Öffnung von Schulen und Kitas. Immer noch einer der Felder, wo am meisten diskutiert wird, weil da auch offensichtlich die Meinungen in der Wissenschaft so weit auseinandergehen. Wie groß ist denn das Risiko, wenn ich öffne? Da gibt es die eine Studie, die sagt, die Kinder sind genauso infektiös. Die andere Studie, die jetzt, glaube ich, aus Baden-Württemberg kommt, mit 4 Universitäten, sagt, nein, gerade die Kleinen bis 10 Jahre alt, die sind nicht so eine Virenschleuder wie gedacht. Was ist denn da der Stand der Dinge?
Ja, leider kann man es nicht abschließend sagen. Also es weiß einfach niemand. Es gibt diese widerstreitenden Studien. Ja. Und das Problem ist, dass man jetzt natürlich auch so schlecht Daten erheben konnte, wenn die Kinder alle nicht in die Schulen gehen. Und das gab es ja in vielen Ländern, diese Schulschließungen. Dann weiß man eben leider auch nicht, was passiert, wenn sie gehen. Insofern kann es aus meiner Sicht jetzt eigentlich nur das Fazit sein, wir öffnen die Schulen und passen auf. Und ja, weil die Kinder natürlich, das sind diejenigen, die jetzt wirklich raus müssen aus dieser Isolation, aus diesen ganzen Gründen. Das gilt natürlich für die
Flüchtlinge. Aber wie aufpassen? Wie soll das
aber das heißt, Entschuldige, ich muss es jetzt mal fragen.
Wir brauchen die Hygienekonzepte, wie wir es schon gesagt haben. Ja, gute Hygienekonzepte. Leider müssen wir es vermutlich so machen, dass die Kinder 2-wöchentlich vielleicht gehen, in kleineren Gruppen gehen, dass man durchlüftet, dass man Unterricht draußen abhält. Also all diese Dinge nutzt, die es dem Virus schwer machen, sich auszubreiten, und dass man dann testet.
Frau Doktor,
also
ich vor allem natürlich die Lehrer. Ich habe eine Nachfrage. Sie sagen ja, dass der Impfstoff nächstes Jahr.
Ja.
Bis Sommer, glaube ich, haben sich die meisten Eltern irgendwie damit abgefunden, dieses Schuljahr ist kein normales mehr. Aber dann kommen die Sommerferien und dann geht's los. Und das heißt, Sie sagen, das kann nur losgehen, indem man die Klassen teilt, indem man nur jede zweite Woche in den Unterricht geht? Wo bleibt denn da das Bildungsland Deutschland?
Nee, das will ich so nicht sagen. Ich will sagen, wir müssen uns Konzepte überlegen. Ja, es gibt auch genug Stimmen, die jetzt sagen, wir müssen mit voller Klassenstärke ran, wir müssen mit den Kleinen, wir wollen keine Abstandsregeln, weil wir glauben, dass die Datenlage sicher genug ist. Das muss man entscheiden. Was möchte ich wo durchführen? Ich glaube, das kann niemand im Moment wirklich valide sagen, was dann passieren wird. Nur alles, was man tut, sollte man wissenschaftlich begleiten. Also diese Chance sollte man jetzt ergreifen und sagen, dann nehmen wir aber auch die Schulöffnungen zum Anlass und schauen ganz genau hin, was da passiert, damit wir eventuell wieder auch
konsequent sind. Sie sind ja Journalistin, Wissenschaftlerin und Mutter von zwei Töchtern, 10 und 13 Jahre alt. Was würden Sie sich denn von der Politik wünschen, dass sie das Risiko übernimmt, auch für Sie?
Ich würde mir das wünschen, weil ich denke, das ist wirklich, ja, ich an vielen Stellen denke ich, wir Erwachsenen können viel tragen, wir können viel auf uns nehmen und ne, mit dem Willen, dass wir einfach diese die alten Leute schützen wollen und dass wir dieses Virus in Schach halten wollen, können wir viel auf uns nehmen. Aber für die Kinder gilt nochmal was anderes und wir wissen, es gibt eine Zunahme an häuslicher Gewalt, es gibt eine Zunahme an Depressionen unter Jugendlichen. Wir haben all diese Dinge und darum denke ich und die Bildungschancen, die verpasst mal davon abgesehen, die Kinder, die eben zu Hause nicht im Homeschooling von ihren Eltern gut begleitet werden können. Das ist wichtig, dass wir da jetzt öffnen. Und dann können wir das auch leisten, wenn wir aufpassen.
Wir machen einen Sprung und gehen noch zu einem Bereich.
Das ist eben schon angesprochen. Das ist für die Kinder alles richtig. Aber das gilt natürlich auch für die Eltern und vor allem für die Frauen. Ja. Die Frauen sind durch diese Krise unglaublich im beruflichen Fortkommen zurückgeworfen worden, nach Hause geschickt worden. Da sollen sie dann auch die Kinder bekochen und beaufsichtigen. Und das muss ein Ende haben. Deshalb müssen Kitas und Schulen geöffnet werden.
Das ist ein Appell, der, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen besonders häufig gehört wurde. Aber er ist wichtig. Natürlich. Und wir wollen trotzdem den Scheinwerfer noch auf einen Bereich legen, der vor der Krise sehr wichtig war. Danach dann nicht mehr so sehr und gerade überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Da geht es um Flüchtlinge, Flüchtlinge in griechischen Lagern. Mein nächster Gast, den kennen Sie, weil sie ist eine der berühmtesten und der besten Schauspielerinnen Deutschlands. Sie verwendet gerade ihre Energie, um uns aufmerksam zu machen auf das, was in diesen Lagern passiert. Und sie hat es zuletzt gemacht bei einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor.
Ich frage mich, was sagen wir unseren Enkeln eines Tages, wenn sie uns fragen, was habt ihr gemacht? Es war doch alles sichtbar. Und dort auf Lesbos, in einem Lager, was für knapp 3000 Menschen mal gedacht war, lebten 20.000 Menschen. Dort, als ganz offensichtlich die Rechte gebrochen wurden, die United Nations Kinderrechtskonvention, das Menschenrecht, das Asylrecht und das geltende EU-Recht. Was habt ihr da gemacht?
Und jetzt ist sie hier. Herzlich willkommen, Katja Riemann. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung.
24. April war das, Brandenburger Tor, ja, mitten Wahnsinn. Im Lockdown. Da stehen Sie mit dieser Werbe und reden über das Thema. Und es sind ganz wenig Menschen da. Wie fühlt sich das an, so eine Demonstration in dieser Situation?
Na, wie viel waren wir denn? Wir waren vielleicht so 12 Leute. Wir hatten alle Masken, wir hatten alle Sicherheitsabstand. Schirmen Langhoff hatte für alle auch noch Wasser mitgebracht. Und ihre Mutter hatte für uns alle die Masken genäht. Das war eine Kundgebung vom RAV, vom Republikanischen Anwaltsverein, was sich ein bisschen krass anhört, finde ich. Aber das sind die Guten.
Die kümmern sich um und dann eben Schicksale von Geflüchteten.
Ja, auch. Mein Freund Wolfgang Kalleck vom ECCHR war auch dabei. Also verschiedene Leute pro Asyl etc. Und letztlich ging es darum, daran zu erinnern, was da passiert. Und einen Aufruf zu machen, ganz konkret die Geflüchtetenlager zu evakuieren. Und natürlich, das berühmteste ist ja Moria, da sind 20.000 Menschen.
In Griechenland, ja.
Inhaftiert, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Gebaut ist es, also Platz ist eigentlich für 2.800 ein paar Zerquetschte. Aber es gibt natürlich, das sollten wir nicht vergessen, ne? Es gibt noch mehr Geflüchtetenlager auf den Ägäischen Inseln, auf 5 Inseln.
Sie wollten nach Moria, Sie wollten in dieses Lager. Was viele ja nicht wissen, ist, dass Sie seit 20 Jahren engagiert sind in ganz vielen Bereichen, Menschenrechte, Frauenrechte, Kinderrechte, eben jetzt auch bei den Geflüchteten. Und Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Sie wären jetzt eigentlich auch auf Lesereise, wenn nicht Corona dazwischen gekommen wäre, über diese 20 Jahre Engagement. Und Sie wollten nach Moria, das hat nicht funktioniert im März.
Ja, genau, weil mich das doch sehr bekümmert hat und ich finde, es macht dann Sinn, also aufgrund der vielen Reisen, die ich unternommen habe, lernt man ja so ein bisschen, ne? wie man netzwerkt, wie man in Kontakt tritt. Und ich saß halt nächtelang und habe geguckt, wer ist denn vor Ort? Mhm. Wo ist denn UNHCR? Ne? Wo sind Save the Children? Wo sind die meine Kollegen von UNICEF? Und wo ist Amnesty? Und ich habe die alle angerufen und kam irgendwie nicht so richtig weiter und dachte, ich möchte mit jemandem sprechen, der vor Ort ist von den lokalen NGOs. Und habe dann jemanden gefunden, den nennt sich OAF Community Center, und habe den geschrieben.
Also NGOs, für alle, die es nicht wissen, sind Nichtregierungsorganisationen.
Zu Deutsch NRO.
Das sind die eigentlich die letzten, die in diesen Lagern geblieben sind, um diese Menschen zu kämpfen. Wir haben ein paar Bilder aus Moria eben, weil wir darüber reden, wo man ein bisschen sich einen Überblick verschaffen kann, wie diese Lager aussehen. Man sieht, es ist eigentlich ungeplant gewachsen in diesen 5 Jahren. Ärmlichste Verhältnisse, und jetzt kommt Corona als eine hygienische Herausforderung in diesen Lagern. Glauben Sie, dass Hygieneregeln... Bisher hat es noch keinen Ausbruch gegeben, aber können Sie sich vorstellen, wie Hygieneregeln hier in irgendeiner Form durchführbar wären, dass die Menschen sich nicht anstecken?
Soll ich schon antworten?
Ja, bitte.
Okay. Das, was, glaube ich, wichtig ist zu betonen, das haben Sie jetzt etwas nebenbei gesagt, aber ich glaube, das sollte man noch mal ganz deutlich machen, weil ich auch gefragt wurde, wie der aktuelle Stand ist. Und ich habe bis eben jetzt noch mit verschiedenen Leuten gesprochen. Also es gibt noch keinen Corona-Fall. Ja, Klopf auf Holz. Mhm. Und seit Montag ist ja der Lockdown, der krasse Lockdown in Griechenland beendet. Der gilt aber nicht für die Geflüchteten. Die lokalen Nichtregierungsorganisationen dürfen die Lager nicht betreten. Sondern die Geflüchteten stehen an, eigentlich für alles, zum Essen dreimal am Tag, respektive für einen Pass, den sie brauchen. Das ist morgens eine Öffnungsstelle von 8.30 Uhr bis 10 Uhr. Wenn du nicht rechtzeitig da bist, kannst du nicht mehr raus. Dann kriegst du einen Pass und bekommst eine SMS und musst genau sagen, wo gehst du hin und wie lange bleibst du. So, das wird ganz genau kontrolliert. Das natürlich, das hat man ja gerade gesehen, dass das Social Distancing da nicht funktioniert. Das ist ja klar. Also hier, das sehen Sie ja bei dem Kleinen. Tatsächlich gibt es ja Masken, die werden natürlich distribuiert durch die lokalen Nichtregierungsorganisationen.
Aber
überall gibt es den Versuch, Desinfekt hinzustellen, und das, was ich total absurd finde. Auf Moria gibt es anscheinend so Boxen, oder gab es so Boxen, die wurden überall so hingestellt, und dann gibt es so Durchsagen mit Anweisungen, wie man sich zu verhalten hat. Das finde ich richtig gruselig.
Weil was wird da gesagt? Wasch die Hände oder was?
Ja, genau. Wasch die Hände, desinfiziert die Hände, halte den Abstand, was natürlich schwierig ist, wenn 5 Menschen auf 8 Quadratmetern leben, respektive die Hände. Mal gibt es Wasser, mal gibt es keins. Die Toilettensituation ist ein Desaster, und unter ihren Bildern war ja auch ganz viel Müllberge. Ne? Das sollte man vielleicht sagen, weil junge Menschen machen gerade unglaubliche, also international kommen junge Menschen zusammen und machen unglaubliche Arbeit dort und machen eben große Cleanups, weil dieses Müllproblem generiert ja sofort das nächste Problem. Dann kommen die Ratten, dann kommen die Schlangen, dann werden die Kinder davon gebissen. Dann gibt es Krätze, darüber habe ich jetzt heute ein Projekt gehört, auch irre. Irre Projekt, die waschen Wäsche, weil Krätze ab einem gewissen Temperaturgrad erst tatsächlich die Menschen nicht mehr befällt. Mhm. Das heißt, es kann sein, du hast Krätze, du wäschst deine Wäsche, um wieder sauber zu werden, und dann infizierst du dich erneut. Also wo Probleme sind, gibt es immer mehr Probleme.
Ja. Wir müssen ja eins dazu sagen, das ist Europa. Dieses Lager ist nicht irgendwo in der dritten, das heißt heute nicht mehr dritte, im globalen Süden, also in Entwicklungsländern, sondern das ist mitten in Europa. Sie sind der Meinung, mit oder ohne Corona, glaube ich schon, diese Lager muss man auflösen und die Menschen da rausholen. Was wäre denn Ihr Vorschlag? Wo sollen die hin? Jetzt.
Ja, es gibt ja einen super Vorschlag. Es gibt ja auch eine total gute Idee, die nennt sich Europäische Union. Da machen nicht mehr alle mit. Die Engländer machen da jetzt nicht mehr mit, habe ich gehört. So, und das sind ja eine ganze Menge Menschen, aber es gibt ja jetzt einfach eine super Entschuldigung für alles. Das heißt Corona, aber die Geflüchtetenlager, haben Sie ja selber gesagt, waren ja schon vorher da. Mhm. So, de facto ist die Frage, will man, das ist ja alles eine Frage der Entscheidung, will man helfen? Häfen will man evakuieren, respektive aufnehmen. Das muss man auch nochmal unterscheiden. Evakuierung ist etwas, was aus griechische Festland zum Beispiel, das ist etwas, was nur die griechische Regierung entscheiden kann, natürlich mit Unterstützung der EU, monetärer in diesem Fall. Die Aufnahme von Geflüchteten, es gibt ja sowas wie das Asylrecht, das ist ja nun mal ein Fakt. Die Aufnahme von Geflüchteten würde ja sinnstiftend sein, wenn das also alle EU-Länder machen. Jetzt gibt es 10, das wissen Sie ja auch, die sagen, wir nehmen auf. Dann gibt es diese Zahl von 1600, wer da sich das
Kinder
ausgedacht hat.
Kinder vor allem da.
Ja, und es dann Kinder aufgenommen und dann werden. Aber am besten Mädchen und am besten unter 14 und unbegleitet. Das hat natürlich so ein bisschen auch so, also das, ich finde das irgendwie bizarr, dass da nur Mädchen sein sollen. So viel findet man gar nicht. So, weil je kleiner die Kinder, umso besser wird sich um sie gekümmert. So, also minderjährige Kinder sind unter 18, nicht unter 14. Die Situation speziell von Jungs interessanterweise mit 15, 16, 17 Jahren ist die, dass sie, wenn sie unbegleitet sind und nicht in den sogenannten Safe Areas leben, sondern außerhalb, dann prostituieren sie sich für eine Nacht in einem Zelt. So. Also ich glaube, es ist eine Frage der Entscheidung und
Sie verstehen gar nicht, warum Deutschland, warum die anderen europäischen Länder. Glauben Sie denn, die deutsche Regierung sollte alleine mal agieren und sagen, so, das machen wir jetzt, die holen wir da raus?
Also ich glaube, das ist tatsächlich, ist das für mich eine Frage der Europäischen Union sehr viel mehr als Deutschland. Wir haben gestern, um das als Beispiel zu nennen, weil ich immer versuche, diese Dinge auch so positiv zu konnotieren, um auch niemanden zu verschrecken, weil Geflüchteten-Thema ist natürlich so was Heikles, wo die Empörung so ganz schnell kommt. Ne? Verstehe ich ja auch irgendwie mittlerweile. Wir haben gestern für die UNHCR Deutschland haben wir einen Spot aufgenommen. Sehr künstlerisch. Ich glaube, es wird super interessant. Und UNHCR Mitglieder, also von Deutschland, hat gesagt, Deutschland ist in diesem Fall ein scheinendes Licht für Geflüchtete. Und ich kenne so viele, die ich begleitet habe hier in Deutschland, die sagen, es hat ja einen Grund, dass wir hierher kommen. Und wir wissen natürlich auch, wenn 47 Kinder nach Deutschland kommen, müssen zuerst, so habe ich es zumindest verstanden, 12 nach Luxemburg gehen, damit Deutschland nicht die Ersten sind. Weil sonst heißt es wieder, ja, wir sind die Vorreiterrolle, da ist ja 2015 auch irgendwie schon schiefgegangen. Aber ich finde, dass die Europäische Union das leisten kann und sollte und ganz dringend das leisten muss. Nur noch ganz, bevor meine Zeit um ist,
noch kurz Sie haben eine noch. Sache. Sie haben noch, aber ich würde eine Frage noch
politisch stellen. Weil das ist auch so eine tolle Idee. Es gibt etwas, das nennt sich Flugbereitschaft. Ja, das ist hervorgegangen aus der Mission Lifeline. Ne? Sie kennen das. Und die haben gesagt, okay, wenn die Regierung das jetzt nicht auf die Reihe kriegen, dann machen wir Folgendes. Wir sammeln Geld, die haben 110.000 Euro tatsächlich zusammengetragen. Wir arbeiten mit den Médecins Sans Frontières vor Ort, um zu entscheiden, Ärzte ohne Grenzen, wer muss ganz dringend raus? Das ist ja auch eine schwierige Sache zu entscheiden, wer darf gehen, wer nicht, weißt du, wie so ein Reverse-Mengele irgendwie. Und die sind jetzt also vor Ort. Dann gibt es Kooperationen mit Chartermaschinen, also mit Fluglinien. Und dann gibt es zusätzlich, speziell jetzt in Deutschland, ja 140 Gemeinden,
und
Communities
Städte.
Und Städte etc., die sagen,
gesagt haben,
wir
würden sie nehmen.
Wir wollen. So. Und das wird alles bezahlt von der NGO. Das heißt, sie müssen nur das grüne Licht geben und alles andere machen dann die. So, das hat nicht geklappt. Das ist jetzt in die Schweiz gegangen, habe ich jetzt gerade eben noch mal gehört. Da versuchen sie das. Schweiz ist nicht EU, aber die Schweiz könnte ja eigentlich, das können die. Eigentlich finde ich es eine gute Idee, dass die Schweiz das ja
also
macht.
Also so wie Sie es sagen, klingt es logisch. Ich würde gerne Hans-Ulrich Jörges fragen, weil er nämlich auch als nein, überhaupt nicht, weil er nämlich als Journalist auch in Flüchtlingslager war. 2015, als die Flüchtlingssituation zu eskalieren begann, waren Sie in Slowenien und haben was gesehen.
Ein Flüchtlingslager, das hinter Stacheldraht verborgen war, bewacht von Milizionären mit Schnellfeuergewehren. Flüchtlinge, die nichts zu essen und nichts zu trinken bekommen haben von den Behörden, sondern die sporadisch verpflegt worden sind von Menschen, die da hingefahren sind privat. Ich kann mich an ein Ehepaar aus München erinnern, die mal vom Balkan aus nach München geflohen sind. Die sind von dort aus dahin gefahren, um denen was mitzubringen in ihrem Kombi. Und vor dem Zaun lagen geschätzte 50 Frauen und Kinder, die einen Schwächeanfall hatten, hinter dem Zaun, die man rausgetragen hat. Und die waren mit so Thermofolien zugedeckt, damit sie nicht viel Körpertemperatur verloren haben. Und das hat mich schwer erschüttert. Also mich hat nicht so erschüttert wie das. Ich habe überlegt, ob ich in mein Auto steige und durch den Zaun fahre, um den zu öffnen. Aber das hätte nichts geholfen, sondern im Gegenteil. Die Wachen waren bewaffnet mit Schnellfeuergewehren. Und es ist das Gleiche, glaube ich, damals gewesen, wie es heute auf Lesbos ist.
Was denn politisch?
Das ist ein geplantes, kühl kalkuliert, aufrechterhaltenes Aushängeschild für Europa gegenüber den potenziellen Flüchtlingen jenseits des Mittelmeers.
Ja,
bleibt
aber
bloß
nicht
zu Hause, kommt nicht hierher, sonst kommt ihr in ein solches Lager. Es wäre für eine Koalition der willigen Staaten in Europa ein leichtes, dieses Lager aufzulösen.
Absolut.
Es wäre auch für Griechenland ein leichtes, diese Flüchtlinge ans Festland zu holen. Mhm. Griechenland hat Lesbos geopfert, um den Flüchtlingen auf der anderen Seite zu zeigen, bleibt bloß weg.
Ja, und die Nachfrage,
Sie wissen es ja gar nicht anders.
Ganz viele Menschen, vermutlich die uns zuschauen, sagen, das ist ja auch mit einem gewissen Recht so, denn wenn tatsächlich das Signal ausgesendet wird, ihr könnt kommen und ihr werdet dann auch tatsächlich dann in die großen europäischen Länder aufgenommen, dann kommen ganz viele. Was sagen Sie den Menschen, die das glauben?
Die Menschen, die glauben,
dass das ein Signal ist, dass dann tatsächlich es immer mehr kommen wird und dann steigen die Nächsten ins Schlauchboot und fahren eben über das Mittelmeer und merken, es gibt einen Weg daraus, also machen wir es.
Ja, aber da müssen wir doch mal darüber sprechen, warum kommen Menschen, warum begibt man sich auf die Flucht, auf die Reise, auf die Flucht, auf das richtige Deutsch?
Ja, ist es.
Genau, was kann man gegen Schlepper tun?
Es sind 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Davon sind 30 Millionen haben ihre Länder verlassen, 40 Millionen sind Displaced Persons, sogenannte, also Binnengeflüchtete, wie jetzt zuletzt in Burkina Faso. Da findet gerade die nächste Katastrophe, entwickelt sich da gerade, ist im Begriff, sich zu entwickeln. Und darüber sollte man doch vielleicht nachdenken. Ich glaube, keiner verlässt gerne sein Zuhause. Niemand verlässt gerne sein Geschwister oder seine Familie, seinen Studienplatz etc. Das hat ja ein Grund, warum man geht. Und wir dürfen nicht vergessen, es gibt den Krieg immer noch in Syrien. So, also ist doch eher die Frage, was tun wir in dieser Erdengemeinschaft miteinander, damit die Menschen nicht losgehen müssen?
Aber bis dahin, verstehen Sie, dass Menschen, die das hören, 70 Millionen sind auf der Flucht, schlicht Angst haben und wenn die alle nach Deutschland kommen, platzt unsere Gesellschaft auseinander?
Die kommen ja gar nicht alle nach Deutschland. Die meisten sind ja in den eigenen Ländern, respektive in den Ländern, die um das Konfliktgebiet herum liegen. So, das ist ja, also wer kommt denn nach Europa? Wie viel sind es denn?
Wenn Im Moment wir mal ganz sind es sehr wenige, unter anderem auch wegen
ich der glaube, man muss, wenn man jetzt ganz realpolitisch denkt und auch ein bisschen dran denkt, was die Flüchtlingsaufnahme in Deutschland politisch ausgelöst hat, die AfD bis heute groß gemacht hat.
Ja, das ist die Angst,
dann kann man natürlich davon ausgehen, wenn man ein solches Lager auflöst. Ich kenne das, weil ich war oft auf Lesbos. Da kann man von dort aus die griechische Küste erkennen.
Weiß.
Die Wasserstraße zwischen Lesbos und der türkischen Küste ist relativ schmal. Die könnte man durch europäische Schiffe abriegeln und die Flüchtlinge, die von der anderen Seite in Schlauchbooten los, wieder zurückbringen in die Türkei.
Und dann?
Die Lager, die die Türkei anbietet für die Flüchtlinge aus Syrien, sind komfortabler als das, was auf Lesbos geboten wurde, muss man einfach sagen. Das ist aber Realpolitik. Ja? Da muss man verschiedene Sachen mit abwägen, auch die politischen Folgen in Deutschland.
Vor allem aber muss man immer wieder wahrscheinlich darauf aufmerksam machen, dass wir auch andere Probleme haben als tatsächlich das, worüber wir jetzt in den letzten vielen Wochen geredet haben. Deswegen danke ich einfach mal, dass Sie hier waren, Frau Riemann. Und hoffe, dass Sie auch in Ihrem anderen Beruf wieder, weiß ich nicht, können Sie drehen im Moment? Ist vorbei gerade, oder?
Es ist vorbei. Ich habe vergessen, wie es geht. Nein, wir fangen im Juni tatsächlich wieder an.
Okay, mit Abstandsregeln und vier Wochen Quarantäne. Vier Tage Quarantäne vor Kussszenen, habe ich gelesen. Solche Dinge wird
ich
das...
Ich muss nicht küssen in diesem Film. Erst im Herbst wieder. Aber okay. Ich bin gestern getestet worden.
Okay. Sie könnten küssen.
Ich bin gestern getestet worden und ich habe kein Corona.
Okay.
Schon mal eine gute Nachricht.
Werden da schon Corona-Stoffe verfilmt? Thematisch? Oder sind das noch andere Sachen?
Wir gucken darauf jedenfalls. Danken sehr für den Besuch heute. Danke sehr, dass Sie uns das Thema mitgebracht haben. Wünschen alles Gute für den Dreh, wenn er wieder losgeht. Für die Tournee von Reinhold Beckmann, wenn sie denn irgendwann mal stattfindet mit der Band.
Ab September.
Wünschen Frau Berndt eine glückliche Hand beim Sortieren der vielen Studien und Herrn Jörges beim Beobachten der Berliner Politik. Herzlichen Dank, dass Sie meine Gäste waren. Danke Ihnen fürs Zuschauen. Wir sind am Ende. Jetzt kommt die Tagesschau. Gute Nacht.